Für Theorie gibt es Bücher. In Zeitschriften finden Sie Trends und Werbung. Der TGA Praxis Podcast vermittelt Ihnen Meinungen und Sichtweisen von Menschen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Hören Sie, was Fachleute zu sagen haben, die täglich Gebäudetechnik planen, realisieren und betreiben. Profitieren Sie vom TGA Praxis Podcast.
So, einen schönen guten Tag. Wir sind hier im Keller vom der Universitätsspital in Bern. Das ist das Inselspital und das ist ein Spital mit ca. 1300 Betten. Das ist also eine recht große Einrichtung. Und mir gegenüber sitzt der Herr Dennis Eberhardt und der ist hier TGA Projektleiter, hat auch noch ein Sonderprojekt im Bereich Energie in seiner Verantwortung. Und mit ihm werden wir mal sprechen über seine Erfahrungen im Bau und TGA im Allgemeinen. Vorschlag, Herr Eberhardt, stellen Sie sich mal kurz vor.
Ich bin der Dennis Eberhardt, arbeite jetzt seit 2 Jahren im Inselspital, Universitätsspital Bern. Habe vorher während 9 Jahren Projekte realisiert selbst, bei einem großen Unternehmen für Gebäudeautomation und Leitsysteme betreut. Und von da bin ich dann eigentlich, war mir die Idee, ich möchte mal auf die Kundenseite. Ich kenne den Installateur, ich kenne die Planungsseite etwas, jetzt möchte ich auf der Kundenseite sitzen und da mal vielleicht die Projekte sinnvollerweise beeinflussen.
Gut. Das heißt, wie viele Jahre? Sie haben 11 Jahre, wie viele Jahre Erfahrung TGA?
TGA sind es 9 beim Integrator und vorher 3 bei einem großen Wärmepumpenhersteller. Der gibt 12, jetzt zusammengehend 15 Jahre Erfahrung TGA.
Was haben Sie gelernt ursprünglich?
Ursprünglich hieß das damals in der Schweiz Schaltschrankmonteur.
Schaltschrankmonteur,
das ist wirklich. Das heißt heute schöner Automatiker.
Okay, Schaltschrankmonteur, gut. Also da fließt viel Strom.
Genau.
Viel Spannung im Geschäft. Apropos Spannung, lassen Sie uns mal über Ihre Erfahrungen bei Bauprojekten sprechen. In der Automatisierungstechnik oder in der Leittechnik kommen Sie ja eigentlich immer bis zum Schluss bei der Übergabe. Sie sind ja auch immer am Ende dabei von Bauprojekten. Und haben in diesen 13 Jahren jetzt auch einiges gesehen. Sagen Sie mal, wie viel Prozent der Bauprojekte, wo Sie beteiligt waren, kann der Bauherr am Ende sagen, es ist nach Funktion und Kosten gut gelaufen? Und wie viel Prozent der Bauprojekte, die Sie miterlebt haben, kann er sagen, Funktion und Kosten ist daneben gelaufen, schlecht gelaufen?
Ja, und ich schätze 80-20. 80% sind nicht ganz so realisiert worden, wie es sein soll. Und 20% sind wirklich so rausgekommen, nach, wie Sie fragen, nach Funktion und Kosten.
Gut, also 20% laufen nach Funktion und Kosten gut,
Ihrer Ansicht nach. Bei den anderen stellt sich auch noch etwas die Frage, wenn das Projekt soll das nach Funktion laufen, wenn bei der Abnahme gar kein Funktionsbeschrieb vorliegt, wie läuft denn das Projekt?
Dann ist der Kunde zufrieden.
Also das ist das, was mir sehr viel auffällt, ist, die Funktionen gar nicht spezifiziert wurden, also kann das Projekt auch nicht nach Funktion laufen am Schluss.
Es läuft nach Funktion, weil nicht spezifiziert ist. Läuft. Aber sagen Sie nochmal, wie viel Prozent dieser Projekte, die Sie erlebt haben, sind effektiv daneben gelaufen, wo wirklich schlecht gelaufen ist, wo es dann harter gab, Streit?
Wirklich schlecht, also von den 80%, die nicht ganz zufriedenstellend abgelaufen sind, würde ich dann sagen, vom Gesamtvolumen 40% sind richtig schlecht.
40% von den 80 sind richtig schlecht. Jetzt müssen wir Mathematik berufen.
Nee, 40% von den 100%.
So. 40% sind tatsächlich
schlecht. 40% richtig schlecht, 40% so lala, nicht ganz zufriedenstellend.
20% sind gut.
20% sind dann gut. Und bei den 40% kann es wirklich, da gibt es Streit, da gibt es Ärger. Und am Schluss mag man sich eigentlich auch nicht mehr treffen auf der Baustelle.
Zerrütteltes Verhältnis.
Zerrütteltes Verhältnis.
Ja, kann bloß nur der Richter rennen. Oder lehren. Gut, sprechen wir mal, verlassen wir mal das Thema. Oh, doch, warum? Warum laufen die? Warum haben Sie eine Idee, warum denn die guten Projekte gut laufen und die schlechten schlecht?
Die guten laufen gut, wenn von Anfang an sämtliche Leute wissen, was genau gebaut wird. Wenn jeder seine Arbeit tut, vor allem auch jetzt im TGA der Planer für Gebäudeautomation, der ist eminent wichtig. Wenn der seine Arbeit tut, wissen eigentlich alle da hinten, was zu tun ist auf der Baustelle, wie man es programmieren muss und dann laufen die Projekte dann auch richtig. Wenn einige Akteure im Ganzen die Aufgabe nicht erfüllen, hat man am Schluss ein Sammelsurium von zusammengewürfelten Einzelkomponenten, die nicht funktionieren.
Das heißt, wenn ein Projekt richtig daneben läuft, warum ist dann daneben gelaufen?
Bei mir fehlt es ganz klar an der Planung, an der übergeordneten Planung, was eine MSL-Gebäudeautomationsplanung sein sollte.
Okay, und ist das jetzt dann der Fehler vom Planer oder gibt es gar keinen Planer dafür beauftragt? Oder warum ist ein Planer beauftragt, der nicht kann? Oder was ist denn die Ursache? Oder haben wir die falschen Produkte ausgewählt? Oder?
Bei uns in der Schweiz wird ab und zu ist noch die Idee, dass ein Elektroplaner kann gleich auch noch die Gebäudeautomationsplanung übernehmen. Das möchte ich eigentlich widerlegen, das ist nicht so. Es gibt ausgebildete Planer, die können das. Mhm. Und oftmals wird der falsche Planer ausgewählt oder der ausgewählt wurde, hat weder Referenzprojekte noch irgendwas dahinter, dass er überhaupt ein Projekt in dieser Größenordnung zusammenbringen kann.
Gut, wenn man sich also nicht auf den Planer verlassen möchte, sondern selbst ein bisschen steuern kann, welche technischen Konzepte, Systeme würden Sie denn empfehlen? So als generell TGA mit dem technischen Konzept, läuft gut, gute Erfahrungen. Und natürlich frage ich Sie auch, mit welchen technischen Konzepten und Systemen haben Sie schon die Finger verbrannt? Möchten Sie auf jeden Fall die Finger weglassen? Ja, das heißt, unabhängig jetzt mal von der individuellen Planung, gibt es da generelle Ideen?
Meine Idee ist ganz klar, so Standards nutzen, offene Standards nutzen und da die so einfach nutzen wie möglich.
Einfach nutzen?
Wirklich, also einfach, dass man einfach die nutzen und nicht noch eigene Protokolle dazu entwickeln wollen, eigene Richtlinien empfehlen. Alles, was man irgendwo eigen und für sich selbst macht, das hinkt danach, weil das kann die Außenwelt gar nicht mehr umsetzen, die kennen das nicht.
Okay.
Good. Und je mehr man sich an öffentlichen Standards dran hält, an öffentlichen Normen orientiert, wird das Ganze einfacher.
Okay. Weil es gibt nichts Neues, nichts Eigenes erfinden, habe ich gehört.
So wenig wie möglich Eigenes erfinden.
Okay,
gut. Wir nutzen jetzt Bugnet und KNX, weil es wirklich öffentlich verfügbar ist. Es ist ein offenes Protokoll, jeder kann es unterstützen.
Okay.
Man findet auch einen entsprechenden Techniker dazu.
Okay.
Wenn ich ein proprietäres Protokoll nutzen möchte, gerade was, wenn wir jetzt spezifisch Gebäudeautomation hingehen, dann fehlt mir irgendwann der Techniker und es wird nicht mehr unterstützt.
Und ist das dann KNX und Bugnet, ist es dann teurer, wie wenn ich irgendwo was Proprietäres beim Hersteller kaufe?
Also in meiner Erfahrung nicht viel teurer.
Aber viel teurer.
Kann sein, es gibt billig Varianten. Es gibt billig, es gibt günstig und es gibt gut. ich sage immer, ein ganz billiges, das kann vielleicht 3-4 Jahre kommunizieren und danach fehlen dann einmal die Ersatzteile.
Okay, gut. Das heißt, haben Sie auch total negative Erfahrungen gemacht mit technischen Konzepten?
Ja.
Erzählen Sie mal.
Wir sind im Moment, man hat vor 6 oder 7 Jahren war eigentlich bei der Ventilationsantriebstechnik die Idee, dass man alles mit diesen EC-Motoren macht, also direkt angetriebenen in der Lagerwelle, mit einem speziellen Umrichter-Inverter dazu. Das hat alles zusammengepasst. Heute ist die Bude nicht mehr da. Also die Umrichter werden nicht mehr produziert. Das heißt, wenn ich einen Lagerschaden, einen Motorschaden habe, ich wechsle den kompletten Ventilator aus.
Oh.
Nicht nur den Antrieb, weil das ja alles zusammengebaut wurde. Ich wechsle den Ventilator, Antrieb, Steuerung, ich wechsle jetzt eigentlich alles aus. Dieses Konzept hat nicht funktioniert. Und auch da kommt man heute wieder zurück. Standardprodukt Frequenzumformer, Standardprodukt Motor, okay. Standardprodukt Ventilator. So kann ich jede Komponente jederzeit am Ende ihrer Lebensdauer auswechseln, weil der Ventilator hält länger wie der Frequenzumformer. Okay. Und wenn das alles zusammengebaut ist, ist es vielleicht im ersten Moment günstiger, aber am Schluss wechselt man einfach immer alles.
Das ist so ein dediziertes Ventilationssystem.
Ja.
Was vielleicht in der Anschaffung jetzt günstiger war, aber ist für Sie im Dauerbetrieb.
Im Dauerbetrieb.
Also in Dauerbaustelle wird.
Ja.
Okay, gut. Also, dann haben Sie natürlich sicher auch Kontakt mit den verschiedensten Partnern. Sie haben alle erlebt, die es auf der Baustelle gibt oder im Baugeschehen. Erzählen Sie mal Ihre Erfahrungen mit Planern. Sie haben es ja schon andeutend, aber da gibt es ja verschiedenste Planer. Wie arbeitet man mit denen zusammen? Was würden Sie einem Bauherrn empfehlen?
Hier gibt's also eine ganz lustige Anekdote hierzu ist, wie ich dann auf die Kundenseite gewechselt habe. Saß ich plötzlich im Büro und hatte die Aufgabe, nehme einen Planer. Dann sitzt man da und überlegt, ich war jetzt 9 Jahre Unternehmer, mit welchem Planer konnte ich eigentlich gut umgehen?
Ja.
Gibt es irgendeinen, der mich nie auf die Palme getrieben haben und wo ich fand, der ist technisch wirklich gut?
Und dann?
Ich habe 2 Planer gefunden.
Aus 9 Jahren?
Aus 9 Jahren. Mit denen arbeite ich jetzt auch zusammen. Einer, 2 sind hier noch neu dazugekommen, wo die Kollegen schon sagen, doch, mit dem kann man, aber Planer ist außerordentlich schwierig und an dem hängt und fällt das gesamte Konzept und der gesamte Bau.
Das heißt, für Sie als Insider war es schwierig, den richtigen Planer zu finden?
Ja, absolut.
Was empfehlen Sie denn, wenn ein Bauer überhaupt keine Ahnung hat?
Es gibt Planerverbände. In der Schweiz gibt es einen Mega-Planerverband, also der heißt Mega. Da sind mehrere zusammengeschlossen, die eigentlich auch aus dem Verband Dinge publizieren, wo man sagen kann, doch, das geht in meine richtige Richtung. Und das habe ich herausgefunden, die haben einen gewissen Berufsstolz, die arbeiten doch mit vernünftigen Mitteln.
Die zeigen sich über Organisationen, also ja. Die sind sichtbar.
Ich glaube, die sind sichtbar. Und ein weiteres ist ganz klar auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Hören Sie bei Ihren Kollegen, hören Sie in anderen Firmen, bei berufsähnlichen Gruppen mit.
Okay.
Mit wem haben die gute Erfahrung gemacht? Meine Erfahrung ist auch, der große Name, das Riesenbüro, die schönen Hemden, die alle haben, das ist kein Garant für einen guten Planer.
Also Größe macht nicht einen guten Planer aus.
Größe macht das nicht aus. Es kann sinnvoller sein, ein kleineres Planungsbüro mit 3-4 Mitarbeitern zu haben. Ich habe immer denselben Ansprechpartner. Der Kollege weiß genau, was mein Projekt ist. Und es ist alles in einem Fluss. Statt bei einem großen Planungsbüro angestellt, also naja, Partner zu sein, bei welchem bei jeder Sitzung ein anderer kommt.
Ja. Ja. Gut, Planer haben wir etwas gehört, war sehr ergiebig. Haben Sie auch mit Architekten schon Erfahrungen gemacht, die erlebt?
Wir sind von meinem Team her, wir sind ein Team mit 8 Leuten, die nur TGA machen. Und wir arbeiten zusammen mit einem Team, ebenfalls aus 8 Leuten, die aus der Architektur kommen, die Gesamtprojektleitung machen. Und ich merke sehr fest, es fehlt das Verständnis für Technik. Da kommt zwar das Gesamtgebäude kommt irgendwie daher, es kommt ein schöner Bau daher. Und irgendwo am klitzekleinsten Eck kommt eine Technikzentrale hin. Oder gerade bei uns bei Umbauprojekten im Klinikalltag, da werden Räume umgenutzt. Jetzt kommt das vor, da ist eine Lüftungszentrale mittendrin. Der Architekt sagt, die muss halt weg. Wir lösen das. Die Kosten sind aber immens. Und im Betrieb in einem Universitätsklinikum eine Lüftungszentrale zu versetzen, ist mit unglaublich viel Aufwand und Ärger verbunden, was der Architekt gar nie gesehen hat. Der will die weghaben, weil jetzt muss dort ein Büro hin.
Okay. Das heißt, erst kommt der Architekt und hinterher die Kosten.
Ja, ja. Und das heißt, erst kommt immer bei uns meistens, oder wie es gehandhabt wird, die Architektur. Da bleibt irgendwas übrig für die technische Gebäudeausrüstung und mit dem muss man dann umgehen.
Gut, auch das ist interessant. Dann haben Sie sicherlich auch mit TGUs, Anlagenbauer, zu tun gehabt.
Wir haben einige mit solchen realisiert, wo ich weiß, wo man dran ist, ja.
Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Die Erfahrung, die eigentlich viele machen, geht eben genau wie vorhin mit diesen EC-Ventilatoren. Der will eine kostengünstige Anlage irgendwann überreichen, die der Kunde dann über 30, 40 Jahre betreiben soll, was für ein Gebäude hier ist. Und da ist es wichtig, wirklich von Anfang an die Konzepte und die Anforderungen zu stellen, die er dann auch umsetzen muss, damit man dem eigentlich mit auf den Weg geht, ich will das Gebäude so und so und so ausgerüstet, nach diesen Normen und mit diesen
Standards. Das heißt, es reicht nicht, einen Entwurf zu haben und Konzept, sondern ich muss die Ausführung eigentlich schon planen.
Definitiv.
Sonst kriege ich hinterher was anderes, was ich eigentlich brauche.
Und gerade wir sind in einer Wettbewerbsphase für ein neues, großes Gebäude. Noch in der Wettbewerbsphase geben wir mit, was wir technisch haben möchten. Welchen Standards, das wir haben möchten, welche Ausrüstung, welche Aufzugssteuerung sogar zum Teil, wohin das sein soll. Weil sonst bekommt man irgendwas.
Irgendwas. Gut. Wenn man über Projekte spricht. Sie haben aktuell Ihr Hauptprojekt Zeit ist die Einführung von Energiemanagement. In diesem Spital und erzählen Sie mal, was für eine Energie braucht man und was ist eigentlich Ihre Ziele, wie gehen Sie vor?
Wir haben einen sehr großen Elektrizitätsbedarf und Fernwärme. Das sind ungefähr 10 Millionen Euro Kosten im Jahr. Was sich dann runterschlägt aufs Bett, sind ungefähr 8.000 Euro pro Bett.
Okay, zu wärmen und zu kühlen.
Zu wärmen und zu kühlen, um mit Strom zu versorgen.
Und wie kamen Sie dann zur Aufgabe, dass Sie das machen?
Ich hatte einige Vorgänger bereits, die sich mit Energiemanagement befasst haben. Die meisten recht halbherzig. Und das Projekt ist dann eigentlich brach gelegen, bis ich dann hier war. Und man hat sich gedacht, mit dem Hintergrund, den ich mal hatte, von Leitsystemtechnik, wäre das ein Projekt für mich. Das hat mich am Anfang außerordentlich gefreut. Ich dachte, wow. Da war man voller Elan drin, jetzt kann man Energiemanagement in einem großen Haus umsetzen. Und dann hat eigentlich doch die Ernüchterung begonnen, wenn man sich mehr damit befasst.
Was ist die Ernüchterung?
Die Ernüchterung ist so, dass es eigentlich keiner braucht. Weil das Management kommt für sich und sagt, puh, bis jetzt waren wir mit den Zahlen eigentlich ganz zufrieden. Aha. Ja, müssen wir das wirklich aufbauen? Wenn ich zu den Technikern gehe, ist jeder Zähler, den sie mir einbauen müssen oder den sie mir ablesen müssen, bedeutet für sie eigentlich einen Mehraufwand. Das heißt, es ist kein Mensch interessiert, an einem neuen Zähler einzubauen. Okay. Und das zieht sich eigentlich durch alle Gewerke durch.
Das heißt, Sie haben eine Aufgabe, an der eigentlich nur Sie interessiert sind und der Rest der Firma eigentlich egal. Man hat einen Energiemanager, damit man einen hat.
Damit man eigentlich einen hat. Man muss irgendein System aufbauen, wo man eigentlich gar nicht weiß, was man aufbauen muss, weil die Anforderungen wurden auch noch nicht so richtig gemacht.
Also im Jahresbericht, dann kann da drin stehen, man hat einen Energiemanagement aufgebaut und kann einen Energierapport machen, aber eigentlich interessiert das niemand.
Richtig, absolut.
Wunderbar, die Energiewende findet Gott sei Dank nur in Deutschland statt, die Schweiz ist verschont geblieben. Ja.
Ich habe da halt dann Lösungen gesucht hierzu und habe mich dann ganz klar am ISO 50001 Standard festgehalten und gedacht, wenn ich was mache, machen wir es jetzt nach dem, dann kann es schon mal nicht grundsätzlich falsch sein.
Und was haben Sie dann gemacht jetzt operativ?
Jetzt sind wir operativ eigentlich an der Analyse gelandet, welche Zähler sind schon alle im Haus vorhanden, was gibt es schon Bestehendes, was muss man neu bauen und die hat man dann halbwegs priorisiert, wo macht es eigentlich Sinn, auf welche Anlagenteile muss man wirklich den Fokus setzen und wo ist es mehr wie weniger sinnlos, das Verhältnis stimmt dann nicht zum Aufbau eines Zählers.
Und haben Sie jetzt eigentlich tatsächlich Projekte schon im Laufen, die dann Einsparungen bringen?
Erzählen Sie mal was darüber. Projekte, die Einsparungen bringen, haben wir direkt noch keine realisiert. Ich habe einige Projekte gesehen, jetzt durch die Analyse, wo man eigentlich was machen könnte. Die will ich jetzt aber noch nicht umsetzen. Ich will erst den Energiemanager am Laufen haben. Ich will erst das System, das aufzeichnet, damit wir auch die Erfolge am Schluss dokumentiert haben.
Okay, das heißt, Ihr Rat, erstmal erfassen, rekorden und dann kann man Delta messen, vorher, nachher,
wie
gleich ändern.
Weil sonst kann man gar nichts bestätigen. Klar braucht man jetzt noch länger Energie, weil es noch länger im nicht optimalen Zustand läuft. Aber ich nehme jetzt diese Zeit von einem Jahr, nehme ich mir noch raus, dass man es wirklich sauber erfassen kann und dann auch die Maßnahmen sauber dokumentieren kann.
Haben Sie aus der Messung schon irgendwelche positiven Ergebnisse gehabt? Haben Sie irgendwelche Fehlkonstellationen erkannt im Betrieb, irgendwas, was dem Betrieb geholfen hat? Oder ist das Messen einfach mal für sich hin, ohne dass da momentan ein Effekt entsteht?
Hier kommt es ganz stark darauf an, wie man die Messung anschaut und was es für eine Messung ist. Weil wenn Sie nur die Zählerdaten über Ende Monat auswerten oder Ende Woche auswerten, dann finden Sie eigentlich nicht sehr viel raus. Dann finden Sie raus, Sie haben Wärmeenergie gebraucht und Sie haben Kälteenergie verbraucht. Wenn man diese aber so runterrechnet, beispielsweise auf Viertelstundenwerte und diese Auswertung anschaut, dann sieht man plötzlich, dass man Heizung und Kälte zur selben Zeit verbraucht hat. Und das weckt dann doch das Interesse, wo geht das eigentlich hin? Und da kann es gut sein, gerade bei heutigen Systemen, dass halt irgendwas, die Bodenheizung, die heizt und die Kühldecke, die kühlt. Und zwar zur selben Zeit. Und das merken Sie nur, wenn Sie die Datenqualität so weit haben, dass man eigentlich auf Viertelstundenwerte runter kann.
Und Sie haben die Effekte festgestellt auch hier?
Ja, die Effekte wurden auch hier so festgestellt.
Das heißt, Sie haben auch geheizt und gekühlt?
Absolut. Und ich gehe davon aus, dass das in den meisten neueren Gebäuden ohne richtige Auswertung heute vorkommt.
Okay, gleichzeitig heizen und kühlen, aber mit hoher Effizienz.
Ja.
Also man kühlt, man heizt beides mit hohem Wirkungsgrad.
Ich denke ja.
Okay.
Also. Und ist dann stolz über die Wärmerückgewinnung, wo man dann Brauchwarmwasser macht mit der Wärmerückgewinnung.
Das ist gut. Dann ist die Verschwendung auch noch für was gut. Also, das ist weniger erfreulich. Haben Sie einen Plan? Haben Sie irgendeinen Plan gefasst, wie viel Energie Sie jetzt einsparen können? Haben Sie aus der bisherigen Arbeit eine Zusage abgeben müssen an Ihr Management, was Sie einsparen können?
Es ist noch schwierig, weil am Schluss wird man ja auch daran gemessen. Ich gehe aber davon aus, rein durch die Gespräche, durch das, was wir bisher analysiert haben, durch den Systemaufbau, den wir eigentlich jetzt bevorzugen, dass man mit kleinen Maßnahmen Return of Invest innerhalb 4 Jahren mindestens 10-15% Energie auf jeden Fall einsparen kann.
Okay, also relativ kurze
Investitionsphase,
4 Jahre.
Absolut.
Und Sie kriegen dann 10-15%.
Also das muss mit kleinem Aufwand absolut möglich sein.
Das heißt, also kein großes Projekt starten, sondern kleine Wartungsprojekte, Ergänzungsprojekte zu machen und kein großes Gesamtprojekt. Ja.
Bei großen Gesamtprojekten kann das gut sein hier, dass man wirklich große Anlageteile optimiert, große Verbraucher auswechselt, aber da gibt's gerade im Klinikalltag, da gibt's Dinge, die sind einfach fix gegeben. Da kann man nichts auswechseln von sich aus, weil halt die Maschinen so gebaut okay. sind, dass sich da nichts ändern lässt.
Gut, dann schauen wir mal in die Zukunft. Was bringt die Zukunft?
Die Zukunft bringt für uns ein sehr großes Auftrags- und Bauvolumen, gerade weil wir eines der drei großen Universitätskrankenhausstandorte der Schweiz sind. Und hier sehe ich eigentlich, dass uns das Personal irgendwann ausgeht. Wir suchen für unser Team von 8 Leuten seit über einem halben Jahr einen Lüftungsingenieur. Es ist, bis anhin war noch keiner aufzufinden. Es waren ja mehrere Bewerber da. Die einen sind wenige, die man schlicht nicht finanzieren kann. Und der Rest hat nicht Lüftungsingenieur gemacht oder will nicht kommen oder ist einfach nicht vom Fach oder passt nicht ins Team. Also das sehe ich als große Schwierigkeit. Gerade im Wissen auch, dass große Projekte für uns vor der Tür stehen, wo wir mindestens nochmal 6 bis 8 Leute anstellen müssen innerhalb der nächsten 3, 4 Jahren.
Das heißt, ihr Arbeitsvolumen wird steigen?
Ja.
Wegen Neubau oder wegen Wartung oder wegen beidem?
Auf einem großen Teil sicher wegen Neubau, also Abriss von Altbestand und Ersatzbauten.
Erweitern Sie auch die Anzahl der Betten?
Im Endeffekt ja. Im Endeffekt werden die Betten erweitert. Dann gibt es einen einigermaßen Renovierungsbedarf, wobei ich sagen muss, wir sind zum größten Teil in der Zeit. Das wird im normalen Zyklus werden Anlageteile renoviert und gewartet. Und es gibt auch noch aus früheren Projekten Baumängel, wenn ich jemanden beheben muss, die sich jetzt einfach nach 10 Jahren stellen und wiederum Ressourcen bilden.
Okay, gut. Gibt es noch besondere Projekte, die zusätzlich kamen, ungeplant?
Ungeplante gibt es eines, gerade eben auch mit Renovierungsarbeiten nach einem Bauprojekt. Wir haben ein Gebäude, das seit 10 Jahren steht, wo man jetzt festgestellt hat, dass sich die Fassade aufgrund der statischen Gegebenheiten schlicht nicht bewährt und man das Gebäude grundsätzlich sanieren muss. Das hat zur Folge, die ganzen Leute, die im Gebäude drin liegen oder arbeiten, da sind Operationssäle, Krankenbetten drin, die müssen eigentlich ausziehen für 1,5 Jahre, damit man das Gebäude sozusagen gerade richten kann.
Und dann dürfen Sie für 1,5 Jahre eine Hütte bauen, oder?
Da wird keine Hütte gebaut bei uns, es wird kein Provisorium gebaut. Man baut in Massivbauweise mit Beton einen Ersatzbau, wo dann Operationssäle, Büros, Arbeitsplätze, Krankenbetten drin Platz finden, damit die dann in der Nähe mit kurzen Wegen eigentlich so untergebracht werden können.
Gut, ich habe noch 2 kleine Fragen, weil ich ja weiß, dass Sie von der Visualisierung kommen. Was erleben Sie eigentlich in Ihrer betrieblichen Praxis, wenn ich jetzt mal sage, Betrieb, nicht den Bauer, sondern Betrieb? Wie arbeiten die technischen Personal mit Leittechnik, mit Gebäudeleittechnik? Ist das für die relevant, nicht relevant?
Das kommt ganz, ganz, ganz stark aufs System darauf an. Da, wo ich hergekommen bin, wo ich 9 Jahre eigentlich Leittechnik ja verkauft, gewartet und supportet habe, da war ich eigentlich an der neuesten Sache der Technik dran und wusste, wie das funktioniert und was sind heute die Möglichkeiten. Jetzt kommt man in einen eher trägen, älteren Betrieb hinein. Die Leittechnik hier hat sicher guterweise vor fast 30 Jahren angefangen mit den ersten Systemen. Man hat vor 30 Jahren einen Datenpunktschlüssel generiert, der noch heute im Einsatz ist. Man hat vor 30 Jahren aber Einzeldatenpunkte kommuniziert. Heute hat man seit 5 Jahren WACnet-Technik im Einsatz, ohne dass man objektorientierte Datenpunkte verwendet. Das ist ein immenser Aufwand im Betrieb, wie aber auch im Bau und der Planung, dieses etwas schwerfällige alte System mitzureißen. Und das steht und fällt mit älteren Mitarbeitern, die eigentlich nicht davon loslassen wollen. Mit viel Aufwand bringe ich das jetzt eigentlich dazu, dass wir in eine objektorientierte Sichtweise übergehen, damit das ganze System für alle Leute einfacher wird. Es wird günstiger im Unterhalt und man kann es auch viel besser bedienen dazu. Im Moment wird hier bei uns auf Altsystemen mehr ein Alarmsystem als ein Leitsystem gebraucht.
Leitsysteme als Alarmmanagement?
Eigentlich fast nur als Alarmmanagement und das ist sehr, sehr schade. Man muss wirklich die Leute dazu zwingen, sich neue Produkte anzuschauen und so nach den ersten, zweiten Anlagen sind die plötzlich die Vorteile, sind komplett begeistert, was hier alles möglich ist. Was kann man mit neuer Technik tun? Und somit kann man dann auch plötzlich die Vorratsbedienung auf dem Schaltstand weglassen. Was bis vor einem Jahr noch gang und gäbe war. Jedes Ventil, jeder Antrieb, jeder Motor, alles hat einen Vorratsschalter in Hardwareausführung auf dem Schaltstand. Den konnten wir jetzt guter Dinge weglassen.
Damit spart man wieder.
Damit spart man sehr viel Geld und man spart sehr viel Aufwand, weil auf der Leitsystemtechnik ist das aufgezeichnet. Ich sehe, wann jemand einen Schalter auf Hand gestellt hat. Vielleicht trägt er einen Kommentar rein und schreibt an, warum. Wenn wir aber Hardware-Schalter auf dem Schaltschrank haben, irgendjemand stellt einen Schalter auf Hand, der bleibt ein halbes Jahr so und nach einem halben Jahr macht jemand einen Zettel hin und schreibt hin, muss auf Hand stehen. Und dann bleibt er die nächsten 10 Jahre auf Hand.
Okay, die normative Kraft des Faktischen.
Das ist so.
Ebert, ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg beim Umsetzen der Energiewende, die kleine Energiewende am Inselspital in Bern.
Danke.
Danke, tschüss.
Sie hörten die Meinungen und Ansichten eines Praktikers des Baugeschehens. Es ging dabei nicht um ultimative Wahrheiten. Der TGA-Podcast vermittelt persönliche Erfahrungen von Praktikern, damit sie sich ihr eigenes Bild machen können.